Das können Aufgaben sein, Aktivitäten, die wir eben zu bewältigen haben, Termine, die kommen. Jetzt gerade im September, der Urlaub war so schön und erholsam und dann kommt man in den September, Gemeindeaktivitäten gehen los. Für die Eltern gibt es viele Elternabende, es gibt viele Termine, die vielleicht draufkommen. Es gibt Sorgen, es gibt vielleicht Krankheiten. Mein Computer spinnt vielleicht auf einmal. Und unsere Kinder, die Gemeinde und, und. Und ganz unten da irgendwo sieht man schon gar nicht mehr. Darunter unter diesem Stapel von Lasten, da liege irgendwo ich. Und die Frage ist, wie bewältige ich das alles? Wie schultere ich diese Lasten und wie packe ich das? Oder stöhne ich einfach schon, ich schaffe das, es einfach nicht mehr. Und ich denke, für unsere Lebensfragen, da dürfen wir eben von Gott lernen und aus Gottes Wort lernen. Es geht um diesen Josaphat, und das war ein König in Juda in der Zeit so von 1870, von 870 bis 850, circa vor Christus. Und in 2. Chronik 17 wird eben dieser Josaphat als ein König beschrieben, der auf Gott ausgerichtet war. Eher eine Ausnahme unter den Königen damals. Die waren alle ziemlich gottlos und haben den heidnischen Kulten gehuldigt und fremde Götter angebetet. Und da war dieser Josaphat eine erfreuliche Ausnahme. Er hat nach Gottes Willen gelebt, wie eben kein anderer, kaum ein König vor ihm oder nach ihm. Und nun kommt aber dieser Josaphat in starke Schwierigkeiten. Das Ganze steht in 2. Chronik 20, ab Vers 1. Wenn jemand mitlesen will, ich werde immer wieder Verse davon lesen. Und da heißt es, Vers 1, ab Vers 1, danach kamen die Moabiter, die Ammoniter und mit ihnen auch Menuiter, um gegen Josaphat zu kämpfen. Und man kam und man sagte zu Josaphat, es kommt gegen dich eine große Menge von jenseits des Salzmeeres, von Edom und siehe, sie sind schon in Hasesohn-Tamar, das ist En-Gedi. Was wir hier lesen, das bedeutet drei große Völker, die auf der anderen Seite des Salzmeeres, des Totenmeeres leben, die ziehen gegen Israel, gegen Juda, die Moabiter, die Ammoniter und die Meuniter. Eine riesige Übermacht gegen das kleine Volk der Juden und umgeben von einer Übermacht der Feinde. Und so ist es vielleicht auch heute ein kleines Land Israel gegen eine Übermacht Feinde und kann nicht überwunden werden. Und diese Nachricht der drei heranziehenden Völker mit ihren Heeren, die kommt jetzt eben vor diesen König Josaphat. Und was passiert? Wir lesen, Josaphat, er fürchtet sich. Und ich denke, das passiert jedem von uns. Du bekommst eine Nachricht, eine schlechte Nachricht, du bist überrascht. Damit hast du nicht gerechnet, dass das passiert. Es kommt Angst in uns auf. Und Angst blockiert, Angst macht uns unfähig. Und wir sitzen vielleicht da wie das berühmte Kaninchen vor der Schlange, das Angst hat und vergisst wegzulaufen. Aber dieser König Josaphat, er hat Angst, lesen wir, Furcht. Aber er richtet seine Augen darauf, den Herrn zu suchen. Es gab große Probleme. Drei Völker wollen die Juden überfallen und Josaphat sagt, da muss ich zuerst Gott fragen. Und er ließ es tun, indem er ein Fasten ausrufen ließ. Er sagt, lasst uns doch erst einmal uns auf Gott konzentrieren. Lassen wir jetzt doch erst einmal alles darum um uns herum weg. Fasten, da denken wir zuerst an Essen oder Nicht-Essen, an Essen weglassen. Aber Fasten bedeutet eben, das ist nur ein Teil gleich davon, Fasten bedeutet, ich konzentriere mich auf Gott. Ich nehme meine Zeit und gebe sie Gott. Ich konzentriere mich auf ihn. Ich suche ihn im Fasten. Nehme meine Zeit und stelle sie Gott zur Verfügung. Und es hat auch den Aspekt, dass ich in dieser Zeit des Fastens Gott viel konzentrierter mit mir reden kann. Josaphat erließ ein allgemeines Fasten ausrufen. Und weiter heißt es, und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Und Josaphat trat hin unter die Gemeinde Judas und Jerusalems im Hause des Herrn, vorn im neuen Vorhof, und sprach: Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Völker? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht, und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Und mit anderen Worten sagt dir Josaphat: Gott, du bist allmächtig und wir sind deine Kinder und wir gehören zu dir. Du hast dich doch zu uns als Volk verpflichtet durch den Bund am Sinai. Jetzt musst du handeln. Sonst werden sie uns töten. Es bleibt nichts von uns übrig. Bist du ein Gott ohne Volk? Ein König ohne Königreich? Es wird wohl nichts übrig bleiben. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vertrieben vor deinem Volk Israel und hast es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für immer? Du hast uns doch dieses Land verheißen. Du musst dich doch um uns kümmern. Und sie wohnten darin und haben dir ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt: Wenn Unglück, Schwert, Strafe, Pest oder Hungersnot über uns kommen, werden wir vor diesem Hause und vor dir stehen, denn dein Name ist in diesem Hause. Zu dir schreien wir in unserer Not und du wirst hören und helfen. Die Juden sagen hiermit: Wir haben eine klare Anweisung bekommen, was wir tun sollen, wenn wir Probleme bekommen. Und sie halten diese Probleme Gott hin. Sieh, das sind unsere Probleme. Wir werden bedroht. Und nun komm und hilf uns doch. Nun siehe, die Ammoniter, die Moabiter und die vom Gebirge Sir, durch die du Israel nicht hindurchziehen ließest, als sie aus Ägyptenland kamen, sondern sie mussten vor ihnen weichen und durften sie nicht ausrotten. Siehe, sie lassen uns das entgelten und kommen, um uns auszutreiben aus deinem Erbe, das du uns gegeben hast. Er spricht hier von einem Erbe. Was kann das bedeuten? Was bedeutet es, dass wir als Christen, als Kinder Gottes, seine Erben sind? Erben heißt, ich bekomme etwas geschenkt. Ich habe etwas geerbt. Ich bekomme etwas, für das ich nichts getan habe. Und Erbe in Christus, was heißt das? Welches Erbe haben wir erhalten und wo unterscheiden wir uns eben von denen, die nicht zu Christus gehören? Was habe ich vielleicht für einen Vorteil gegen eben denen, die kein Kind Gottes sind? Nun einmal, sagt die Bibel an mehreren Stellen, wir sind gerechtfertigt vor Gott. Wir sind gerecht vor Gott, wir machen Fehler, wir sind schwach, aber ich bin gerecht gesprochen. und meine Gerechtigkeit, sie bringt mich in den Himmel. Ich habe durch Jesu Vergebung und sein Sterben für mich am Kreuz ein weißes Kleid, weil ich glaube, nicht weil ich Dinge tue, weil ich Gesetze abarbeite, weil ich glaube, dass Jesus für meine Schuld bezahlt hat, komme ich in den Himmel. Nicht, weil mir vielleicht 3 Punkte fehlen, sondern so wie du bist du okay. Und Gott sagt, alles, was du tun musst, ist mit mir in Verbindung bleiben, damit ich mit dir arbeiten kann, damit ich dich schleifen kann, damit ich dich verändern kann. Und wenn Menschen gegen dich aufstehen, gegen dich, dann will ich dir helfen, weil du mit mir versöhnt bist. Und ich habe meinen Frieden verheißen, meinen Frieden gebe ich. Du bist eine neue Schöpfung und Jesus ist in dich eingedrungen und hat in dir Platz genommen. Es hat sich etwas innerlich in mir verändert. Du bist geheiligt. Gott sagt zu uns, du bist ausgesondert. Ich habe dich ausgesondert, du hast besondere Aufgaben bekommen, die andere nicht bekommen haben. Als Christ bist du Teil der göttlichen Natur und du bist geleitet durch den Heiligen Geist. Und das heißt nicht, dass wir Marionetten sind, die nicht selber entscheiden können, aber wir bekommen Rat und Kraft und Leitung durch den Heiligen Geist. Wir sind Mitarbeiter Christi. Wir sind Miterben Christi. Wir haben Anteil an seiner himmlischen Macht und Anteil an seiner Kraft. Wir sind Nachahmer Gottes. Und wenn wir anschauen, wenn wir unsere Kinder erziehen, ziehen Amen uns nach, was wir ihnen vormachen. Ob es gut oder schlecht ist, sie übernehmen Dinge einfach von uns. Und manchmal will man das so nicht wahrhaben als Kind und irgendwann später sagt jemand zu uns, du bist ja wie dein Vater oder deine Mutter und es ist was dran. Wir übernehmen Dinge. Kinder tun vielleicht oft nicht, was wir ihnen sagen, aber sie übernehmen und tun, was wir ihnen vormachen. Wir ahmen nach, was wir vorgemacht bekommen und was Gott uns vorgemacht hat. Und wir sind als Kinder, als Erben Christi, sind wir frei vom Gesetz, von den vielen Geboten und es gibt für uns ein neues Gebot. In Lukas 10, Vers 27, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Habe Gott lieb, habe deinen Nächsten lieb und habe dich selber lieb. Wer sich selbst nicht liebt, wird schwierig Gott und andere lieben. Unser Erbe, wir sind frei vom Gesetz. Und wenn wir in dieser Liebe Gottes Gott so nah sein können, dass wir in dieser Liebe eben leben können, dann wird das unser Leben verändern. Wir werden anders denken. Wir werden aus Gottes Sicht denken. Und vorhin haben wir uns gesungen, wir sind Salz und gebetet, wir sind Salz und Licht in dieser Welt. Wir bringen Dinge zum Strahlen, wenn wir in der Liebe Jesu Gottes leben. Wir können andere ermutigen. Wir können anderen Menschen aufhelfen und klar, wir müssen wir auch sehen, warum sie hingefallen sind und Salz auf die Wunden kann wehtun und heilen, reinigen. Wir wandeln im Glauben und wir glauben, dass bestimmte Dinge kommen, obwohl wir sie noch nicht sehen. Wir lassen uns von Gott etwas zeigen und wir sind überzeugt, dass das auch kommen wird, was wir glauben. Als Erben Christi sind wir befreit von der Macht der Finsternis. Ich muss bestimmte Dinge nicht mehr machen. Und ein Mensch ohne Jesus wird immer sündigen. Zwanghaft. Er kann nicht ohne Sünde sein. Aber wenn wir in Jesus frei werden von der Finsternis, dann sind wir Kinder Gottes und wir müssen nicht mehr sündigen. Wir können aber sündigen, wir müssen nicht. Wir haben jetzt eine freie Entscheidung und in dieser Kraft Gottes können wir auch frei werden von unseren Gewohnheiten und unseren Süchten. Und in Vers 12 heißt es bei Josaphat: Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen dieses große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Was für eine starke Ermutigung. Mitten in einer Krise, aber wir wissen, wo wir hinschauen dürfen. Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Zu der Zeit Josaphats wurde auf den Bergen geopfert. Er hat es nicht geschafft, auch als König, dass alle Opfer zu anderen Göttern aufgehört haben. Aber die Hilfe kommt nicht von den Bergen, sondern die Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wir lesen weiter. Und ganz Juda stand vor dem Herrn mit seinen Kindern, Frauen und Söhnen. Aber der Geist des Herrn kam mitten in der Gemeinde auf Jahaziel, den Sohn Zecharias, des Sohnes Benajas, des Sohnes Jehils, des Sohnes Matanias, den Leviten aus den Söhnen Asaph. Zu einem nicht bekannten Mann, der hier erwähnt wird, schenkt Gott mitten in der Gemeinde eine Offenbarung. Und wir sehen, dass es eine göttliche Offenbarung war, weil später es alles eingetroffen ist. Ein Mensch namens Jahaziel bekommt gesagt, was sie tun sollen. Und Jahaziel sprach: Merkt auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem und du, König Josaphat. So spricht der Herr zu euch: Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Heer, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Ihr sollt euch nicht fürchten. Wir haben das an vielen Stellen in der Bibel, wo Gott zuerst sagt: Fürchtet euch nicht. Furcht verhindert, dass wir Gott hören können. Angst verhindert, dass wir vielleicht gute Prüfungen schreiben. Angst ist immer schlecht. Und das Gegenteil von Angst ist Mut. Und wenn Gott das gesagt hat, dann hat es Fundament. Habt keine Angst. Nicht ihr sollt etwas tun und streiten, sondern Gott streitet für euch. Weiter heißt es: Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Und siehe, sie kommen den Höhenweg von Zitz herauf. Und ihr werdet auf sie treffen, wo das Tal endet, vor der Wüste Jeruel. Gott sagt ganz genau seinem Volk durch Jahaziel, was sie tun sollen. Und er sagt: Aber nicht ihr werdet dabei kämpfen, tretet nur hin und steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht, verzagt nicht, morgen zieht ihnen entgegen, der Herr ist mit euch. Morgen zieht ihr aus den drei großen Heeren mit eurem kleinen Heer entgegen. Der Herr ist mit euch. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert der König Josaphat? Er hätte Macht gehabt, das Ganze zu stoppen und zu sagen, nein, das machen wir anders, wir probieren es auf eigene Faust oder wir hauen einfach ab, wir fliehen. Wie würdest du reagieren? Es muss jetzt jemand geben, der jetzt eben das Kommando übernimmt. Der König Josaphat, was macht er? Und wir lesen, da beugte sich Josaphat mit seinem Antlitz zur Erde und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Danke, Herr, du hast gesprochen. Und die Leviten von den Söhnen Kehat und von den Söhnen Korach schickten sich an, den Herrn, den Gott Israels zu loben mit lauter Stimme gen Himmel. Bemerkenswert hier ist, die haben noch überhaupt keinen Sieg, noch überhaupt kein Ergebnis oder irgendwie etwas, was darauf hindeuten könnte. Aber was tun sie? Und ich glaube, das ist genau auch der Inhalt dieser Predigt. Sie loben und sie danken Gott und beten ihn dadurch an. Schon bevor irgendetwas klar ist. Und sie machten sich früh am Morgen auf und zogen aus zur Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach, hört mir zu, Juda, ihr Einwohner von Jerusalem, glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein, und glaubt seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk und bestellte Sänger für den Herrn, dass sie in heiligen Schmuck Loblieder singen und vor den Kriegsleuten herzögen und sprechen, danke dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währet ewiglich. Und als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und Moabiter und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda ausgezogen waren, und sie wurden geschlagen. Es stellten sich die Ammoniter und Moabiter gegen die Leute vom Gebirge Seir, um sie auszuretten und zu vertilgen. Und als sie die Leute vom Gebirge Seir alle aufgerieben hatten, wurde sie einer dem anderen zum Verderben. Was bedeutet dieser Text? Es bedeutet, dass Gott arbeitet. Das Problem hier dieser fremden Macht, dieser fremden Heere, war Gier. Jeder, die hatten schon Beute und jeder wollte den größten Anteil an der Beute haben. Sie haben miteinander gestritten und haben sich gegenseitig umgebracht. Als aber Juda an den Ort kam, wo man in die Wüste sehen kann und sie sich gegen das Heer wenden wollten, siehe, da lagen nur Leichname auf der Erde. Keiner war entronnen. Und Josaphat kam mit seinem Volk, die Beute auszuteilen, und sie fanden bei ihnen in großer Menge Güter und Kleider und kostbare Geräte und nahmen sich so viel weg, dass es kaum zu tragen war und teilten 3 Tage die Beute aus. Denn es war viel. Die Beute der Feinde war die Belohnung für die Juden, dass sie geglaubt hatten. Am 4. Tage aber kamen sie zusammen im Lobetal. Denn dort lobten sie den Herrn. Daher heißt die Stätte Lobetal bis auf diesen Tag. Nicht Josaphat ließ sich nach diesem Sieg erheben, sondern Gott wurde gelobt und erhoben. Josaphat ehrt Gott und gibt ihm die Ehre und lässt ihm danken. So kehrte jedermann von Juda und Jerusalem wieder um und Josaphat an der Spitze, dass sie nach Jerusalem zögen mit Freuden, denn der Herr hat ihnen Freude gegeben an ihren Feinden. Und sie zogen in Jerusalem ein mit ihren Psaltern, Harfen und Trompeten zum Hause des Herrn. Und der Schrecken Gottes kam über alle Königreiche der Länder, als sie hörten, dass der Herr gegen die Feinde Israels gestritten hatten. Und die anderen Völker sagten sich, wir greifen Israel nie wieder an. Die haben einen Gott, der nicht zu überwinden ist. Und ganz zum Schluss heißt es, also hatte das Königreich Josaphats Frieden und sein Gott gab ihm Ruhe ringsum. Ich denke, eine gewaltige Geschichte. Aber was sehen wir darin? Diese Geschichte, sie beinhaltet, es kann nur geschehen, wenn ich meine eigene Kraft auf der Seite lasse. Es kann nur geschehen, wenn ich den Herrn suche. Es kann nur geschehen, wenn ich faste, wenn ich mich ganz auf Gott konzentriere. Wenn wir Buße tun, eben da, wo wir sehen, dass wir Fehler gemacht haben, wenn wir die Vergebung suchen, wenn wir Gottes Eingreifen auch erwarten. Und wir müssen die richtigen Waffen führen. Wie hat eben Josaphat gekämpft? Er hat gekämpft mit Danken und Lobpreis, mit Fasten und mit Beten. Und in Epheser 6 werden uns die Waffen des Geistes und Gottes mitgegeben. Das Wort, der Geist, es ist eben mein Beten, mein Anbeten, mein Danken, mein Lobpreis an Gott. Und wir dürfen lernen, eben in dieser Anbetung zu leben. Ich mache gerade so eine Phase durch, wo ich mich eben frage, und das immer wieder, wie geht es auch geschäftlich weiter, wie entwickeln sich Dinge und wo es mir manchmal nicht zu langsam geht einfach. Und ich beschäftige mich eben damit, geht es einfach nur darum, Ergebnisse zu haben, dass ich gezeigt bekomme, wie es weitergehen soll, oder geht es in erster Linie darum, dass ich anfange, Gott zu loben oder weitermache, Gott zu loben, ihm zu danken, in Lobpreis lebe, Anbetung lebe in meinem Leben. Und ich glaube, das nehme ich persönlich für mich von dieser Geschichte von Josaphat mit, dass mein Lobpreis Gottes, meine Anbetung eben vor allem anderen kommt, bevor ich vielleicht Ergebnisse sehe und sehen kann. Eben wenn ich nicht sehe, wo das Ganze enden soll. Aber ich darf vertrauen, dass Gott es am besten macht. Ich darf vertrauen und darf damit leben, dass ich Erbe Gottes bin, dass ich sein Kind bin und das jeden Tag. Gott schenkt Gelingen und er möchte, dass wir eben gerade in dieser Zeit, ob in Not oder nicht, eben ihn anbeten und anbetend leben. Als seine Erben, als seine Kinder, versöhnt und mit reinem Herzen. Amen. Stehen wir noch auf zum Gebet. Ja, Herr, wir wollen mit Lobpreis vor dich kommen. Wir wollen mit Anbetung, mit Dank vor dich kommen. Ja, Herr, weil du der Herr bist, weil du der Einzige bist, dem es gebührt und der alle Dinge in der Hand hat. Du hast unser Leben in der Hand und wir geben es nicht leichtfertig her, Herr, indem wir zu dir kommen, sondern wir übergeben dir unser Leben und wir vertrauen dir unser Leben an, weil wir einfach wissen, dass du es am besten machst. Weil wir wissen, Herr, dass du der Höchste bist und dass du alle Macht und Kraft hast. Ja, Herr, danke, Herr, für ja, dein Wort. Danke, Herr, für den König Josaphat, Herr, der vorangegangen ist, der dein Volk geführt hat und, ja, Herr, der dir vertraut hat. Ja, Herr, du kennst in jedem von unserem Leben die Situation, Herr, wo wir vielleicht ungeduldig werden, wo wir vielleicht einfach auch nicht wissen, wo es weitergeht oder was kommt. kommen kann und kommen mag, wo wir vielleicht Angst verspüren, wo wir Sorge verspüren, Herr, wir wollen es dir geben. Wir wollen es abgeben, wir wollen es loslassen, wir wollen dich bitten, Herr, dass du dafür sorgst. Ja, Herr, wir wollen dich in den Lobpreis kommen, wir wollen dich anbeten, nicht nur heute, sondern und nicht nur in dieser Woche, sondern mit unserem ganzen Leben. Ja, Herr, schenk Versöhnung, schenk darum, dass wir Buße tun können, dass wir vor dich kommen an dein Kreuz, weil du uns als Kinder eingesetzt hast mit deiner Kraft und deiner Macht. Danke, dass wir dir gehören und deine Kinder sein dürfen. Dir sei die Ehre, Lob und Preis in alle Ewigkeit.